Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge Schmiedingsblick, heute am 21. August. Das Thema für diese Ausgabe liegt nahe. Heute sprechen wir schwerpunktmäßig über die aktuellen Initiativen, den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Asset Management bei Berenberg. Holger, am vergangenen Freitag hat US-Präsident Trump den russischen Präsidenten Putin in Alaska empfangen. Der Eindruck in den meisten Medien war danach, dass dies für Putin ein großer Erfolg war. Wie beurteilst du das Ergebnis dieses Gipfeltreffens und was hat Putin dabei erreicht?
Klaus, Putin hat viel erreicht. Gegen ihn liegt ja ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Trump hat ihm trotzdem den roten Teppich in Alaska ausgerollt. Das ist wirklich ein großer Erfolg für Putin, gerade auch in der russischen Diskussion. Zweitens hat Trump die Forderung aufgegeben, dass es erst einen Waffenstillstand geben müsse und danach Gespräche über eine langfristige Lösung des Konfliktes. Das war und ist die Position der Ukraine und Europas, Waffenstillstand zuerst. Das ist jetzt nicht mehr die Position Trumps. Und drittens, Trump hatte ursprünglich ja harte Sanktionen angedroht gegen Länder, die weiter russisches Öl kaufen. Damit hat er Putin unter Druck setzen wollen. Gegen Indien gibt es zwar solche Sanktionen, aber jetzt war von weiteren Sanktionen, vor allem gegen China, nicht mehr die Rede. Also da ist Trump deutlich weicher geworden.
Das klingt nach einer ganzen Menge Bewegung, aber gucken wir auf die andere Seite. Was hat Putin in Alaska nicht durchsetzen können?
Nun, Trump hat keinen Deal mit Putin abgeschlossen auf Kosten der Ukraine. Er hat gesagt, Territorialfragen beispielsweise müsse Kiew direkt mit Moskau klären. Man kann auch sagen, das hätte auch schlimmer kommen können. Putin hatte sich wahrscheinlich ursprünglich mehr gewünscht, dass er einfach mit Trump Europa und die Ukraine dabei so aufteilen zwischen sich, wie sie das gerne hätten. Darauf ist Trump nicht eingegangen.
Als Reaktion auf den Gipfel in Alaska sind dann am Montag der ukrainische Präsident Zelensky, 5 europäische Regierungschefs, einschließlich Kanzler Merz, sowie die Spitzen von EU und NATO nach Washington geflogen, um dort mit Trump zu sprechen. Danach haben alle Teilnehmer ein positives Fazit dieses Treffens gezogen. Was haben Zelensky und die anderen Europäer dabei erreicht?
Zunächst einmal ganz wichtig, es ist nichts schiefgegangen, richtig. Trump hat Zelensky freundlich behandelt, ganz anders als im Februar im Oval Office. Und Trump will jetzt ein direktes Treffen zwischen Putin und Zelensky als nächsten Schritt erreichen. Danach ein Dreiertreffen mit ihm, Trump selbst dabei. Vor allem aber, Trump hat bestätigt, dass die USA bereit sind, sich an Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Friedensschluss zu beteiligen. Wobei Europa allerdings die Hauptrolle zu spielen hat.
Und wieder die andere Seite. In welchen Punkten ist Trump nicht auf die Wünsche der Europäer eingegangen?
Ganz wichtig ist, dass Trump dabei bleibt. Waffenstillstand ist nicht Vorbedingung für Gespräche. Das heißt, der Konflikt wird vorerst nicht eingefroren. Russland kann vorerst weiter die Ukraine angreifen. Das ist ja die russische Position, dass es erst Gespräche geben soll, die Russland dann möglicherweise verzögern kann, bevor dann die Waffen vielleicht mal schweigen. Russland rückt auf dem Schlachtfeld ja langsam vor, zwar langsam, aber immerhin, und glaubt offenbar, dass die Zeit für Russland arbeitet. Europa spricht jetzt viel über Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Ende des Konfliktes. Das ist richtig, sich darüber Gedanken zu machen, für den Fall des Falles. Die Ukraine wird sehr robuste Sicherheitsgarantien brauchen, auch mit europäischen Soldaten in der Ukraine. Und da darf auch Deutschland sich dann nicht wegducken. Aber dass dies jetzt für Europa ein so großes Thema ist, ist auch etwas zwiespältig. Denn je mehr Europa jetzt signalisiert, wie sehr es die Ukraine nach einem Friedensschluss stärken und unterstützen würde, desto größer ist ja für Putin der Anreiz, erst gar keinen Frieden zu schließen, sondern auf Zeit zu spielen und einfach den Krieg weiterzuführen. Also ich sehe diese Diskussion über Sicherheitsgarantien für die Ukraine derzeit in der Intensität, in der sie geführt wird, mit etwas gemischten Gefühlen.
Holger, als Ergebnis der Treffen in Washington am Montag will Trump sich bei Putin dafür einsetzen, dass Putin sich bald direkt mit Zelensky trifft, gefolgt von einem Dreiergipfel mit Trump. Wie siehst du die Chancen, dass Putin sich tatsächlich auf diese Zweier- und Dreiertreffen einlassen wird?
Klaus, ich mache ja gerne Prognosen, aber in diesem Punkt es ist wirklich, wirklich unklar. Putin würde ja gerne vermeiden, dass er dieses direkte Treffen mit Zelensky hat. Denn Putin will Zelensky und die Ukraine nicht als gleichwertige Verhandlungspartner anerkennen. Er will ja eigentlich mit Trump gemeinsam über die Ukraine und Europa entscheiden, und zwar möglichst ohne die Ukraine und Europa am Tisch. Putin wird also wahrscheinlich versuchen, andere Formate als einen Zweiergipfel ins Spiel zu bringen. Aber wenn Trump wirklich darauf beharrt und ansonsten mit richtig ernsthaften Konsequenzen für Putin droht, dann ist es möglich, dass wir doch diesen Zweiergipfel und vielleicht danach einen Dreiergipfel bekommen. Insgesamt würde ich sagen, Stand jetzt ist die Chance, dass es zu einem Zweiertreffen Putin-Zelensky innerhalb der kommenden Wochen kommt, eher etwas unter 50%.
Nehmen wir einmal an, dass Putin und Zelensky sich tatsächlich treffen. Könnte das den Durchbruch zu einem Waffenstillstand oder Frieden bringen oder bist du da skeptisch?
Klaus, alles in allem bin ich eher skeptisch. Zunächst einmal, ob es diese Treffen geben wird, ist ja wirklich sehr, sehr unklar. Es sieht nicht so aus, zumindest als würden sie in Kürze stattfinden. Und vor allem, Putin sieht von sich aus ja offenbar keinen großen Grund, jetzt den Krieg zu beenden. Noch kann Russland sich den Krieg leisten. Ich glaube nicht mehr ewig, vielleicht noch ein, zwei Jahre. Aber noch kann Russland es sich leisten. Die Bevölkerung begehrt nicht gegen die Kosten auf. Es sind ja hochbezahlte Freiwillige, die Russlands Militärführung, die Putin in den Kampf und oft in den Tod schickt. Und selbst wenn Putin sich auf solche Gespräche einlässt, die große Gefahr ist, dass er eigentlich dann nur einen Vorwand finden möchte, der Ukraine den schwarzen Peter für einen Scheitern zuzuschieben, damit Trump dann die Ukraine unter Druck setzt oder sogar ganz im Stich lässt. Also ich bin insgesamt eher skeptisch, dass wir es tatsächlich sehen werden in den kommenden Monaten, dass die Waffen in der Ukraine endlich schweigen. Man kann das Ganze zurzeit ja auch als eine Art Versuch von Russland und Europa sehen, jeweils dafür zu sorgen, dass Trump letztlich der jeweils anderen Seite die Schuld dafür gibt, dass der Krieg weitergeht. Ein ernsthaftes russisches Interesse von Maximalforderungen abzurücken, von Forderungen, die die Ukraine nicht akzeptieren kann. Ein ernsthaftes russisches Interesse, den Krieg zu beenden, ist ja eigentlich derzeit nicht zu erkennen, sondern höchstens ein russisches Interesse, dass Trump eben nicht gegen Russland harte Sanktionen verhängt.
Aber Holger, bleiben wir noch mal kurz in dem Bild, dass sich die Treffen vielleicht realisieren und daraus was entstehen kann. Weitergesponnen, worauf könnte sich die Ukraine einlassen und worauf wahrscheinlich nicht?
Aus ukrainischer Sicht gut möglich wäre ein dauerhafter Waffenstillstand. Auch wenn das heißt, dass die Ukraine vorerst keine Chance hat, die besetzten Gebiete zurückzuhalten. Dazu können vielleicht auch hier und da kosmetische Zugeständnisse kommen, vielleicht auch eine offiziell etwas größere Rolle für die russische Sprache. Wobei man dazu sagen muss, dass ja viele der mit Russisch aufgewachsenen Ukrainer, davon gibt es ja recht viele, seit Putins Angriff eher die ukrainische Sprache bevorzugen. Aber vor allem, die Ukraine braucht verlässliche Sicherheitsgarantien Europas, und zwar Sicherheitsgarantien, die von den USA unterstützt werden. Es müssen nicht amerikanische Soldaten in der Ukraine sein, aber es müsste klar sein, dass die USA letztlich diese Sicherheitsgarantien, die Europa geben würde, unterstützen und dann notfalls im Fall des Falles dann auch selbst eingreifen würden, sollte Russland noch einmal die Ukraine angreifen. Nicht möglich für die Ukraine wäre ein Rückzug aus größeren, von Russland noch nicht eroberten Gebieten, also aus den Festungsstädten in der Region Donetsk, die die Ukraine weiter verteidigt seit Jahren und gegen die russischen Truppen seit langer Zeit mit horrenden Verlusten und nur langsamen Gebietsgewinnen anrennen. Ein Verzicht auf Unabhängigkeit, also auf die freie Entscheidung beispielsweise der Europäischen Union beizutreten, ist für die Ukraine auch nicht möglich. Ein Verzicht auf Sicherheitsgarantien wäre nicht möglich. Das wäre ja eine Art Einladung für neue russische Angriffe später. Insgesamt nicht möglich sind für die Ukraine Dinge, die das Land intern destabilisieren würden, wo es dann größere Konflikte innerhalb der Ukraine gäbe, beispielsweise wenn die Ukraine sich eben zurückziehen müsste aus noch nicht von Russland eroberten Gebieten. Völlig unmöglich ist die russische Forderung, Russland müsse Teil der künftigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine werden. Das hat der russische Außenminister Lavrov gestern gefordert. Das hieße ja, Russland könnte darüber mitbestimmen, ob andere Länder der Ukraine im Falle eines neuen russischen Angriffs helfen würden. Das ist schlicht absurd. Es zeigt leider nochmals, dass Russland bisher eher darauf bedacht ist, ernsthafte Verhandlungen zu torpedieren, als den Krieg zu beenden.
Dann lass es uns jetzt noch ein ganz klein wenig zuspitzen mit der Frage, worauf es denn deiner Meinung nach vor allem ankommt, damit es Trump und den Europäern doch gelingt, den Krieg in absehbarer Zeit zu beenden.
Ganz wichtig ist, übt Trump echten Druck auf Putin aus? In Ansätzen ist das hier und da mal erkennbar. Er spricht ja manchmal davon. Aber bisher gibt es eben nicht die harten amerikanischen Zusatzsanktionen, die Russland wirklich treffen könnten. Beispielsweise eben diese hohen Strafen für alle Staaten, die weiterhin russisches Öl kaufen, einschließlich Chinas. Davor scheut Trump zurück. teilweise auch, weil er ja mit China vieles andere zu besprechen hat. Zweitens muss Europa noch wesentlich mehr die Ukraine stützen und in seine eigene Sicherheit investieren, um Putin abzuschrecken und um Putin klarzumachen, du kommst auf Dauer nicht durch. Und ganz allgemein gesagt, wie sehr und wie schnell die USA und Europa jetzt die militärischen Fähigkeiten der Ukraine stärken, sich der russischen Angriffe zu erwehren, desto größer eben der Anreiz für Putin, sich doch auf einen Waffenstillstand bzw. ein Ende des Konfliktes einzulassen, weil er dann hoffentlich merkt, dass er allzu viel nicht mehr gewinnen kann.
Holger, lass mich an dieser Stelle einmal ganz allgemein fragen. Warum schauen wir beim Thema Ukraine immer so sehr auf Trump und die USA? Der Krieg tobt in Europa. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist die Wirtschaftsleistung der 27 Mitglieder der Europäischen Union sowie Großbritanniens zusammengerechnet ja mehr als 11-mal so groß wie die Russlands. Warum kommt der Wirtschaftsriese Europa nur mit Mühe aus dieser Zuschauerrolle heraus, statt gegenüber Russland selbst das Heft in die Hand zu nehmen?
Nun, erstens, einige Fähigkeiten der USA sind halt unverzichtbar für die Verteidigung der Ukraine. Das gilt für bestimmte Waffen, das gilt für die Patriot-Luftabwehrsysteme. Da hat Europa noch nichts Gleichwertiges anzubieten und vor allen Dingen auch nicht in der entsprechenden Zahl. Zweitens, die Ukraine braucht diese Starlink-Satelliteninformationen, um auf dem Schlachtfeld sich zu orientieren. Europa baut da was auf, aber hat noch nichts, was dem gleichkommt. Und drittens, Geheimdienstinformationen. Da sind uns die USA einfach überlegen. Da können wir viel auch über deutsche Themen sprechen. Aber es ist so, die Geheimdienstinformationen aus den USA über das, was die Russen vorhaben, wo die russischen Truppen sich sammeln, die sind für die Ukraine schwer zu verzichten. Und zweitens, Europa ist eben oft uneins. Das sehen wir ja immer wieder mit dem ungarischen Präsidenten Orban. Die USA sind dagegen weit handlungsfähiger. Ob es jetzt jeweils falsch oder richtig ist, in den USA entscheidet ein Mann, Trump. Und drittens, Europa ist einfach nicht in der Lage oder willens, mit wesentlich härteren Sanktionen gegen Russland zu drohen. Beispiele wären, Europa könnte ja die Zufahrt zur Ostsee für alle Schiffe sperren, die aus Russland kommen oder nach Russland fahren. Oder zumindest für die gesamte russische Schattenflotte. Das wäre seerechtlich wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Aber in der Abwägung, ob man auf die Art Russlands Wirtschaft und Kriegsmaschinerie hart treffen könnte, ist das zumindest eine Frage wert. Und Trump droht ja mit harten Sanktionen gegen Länder, die weiterhin Öl aus Russland beziehen, auch wenn er zögert, sie wirklich einzusetzen. Aber aus Europa hört man nicht einmal solche Drohungen. Das hat alles nachvollziehbare Gründe, dass Europa so vorsichtig ist. Aber dann muss man sich in Europa nicht wundern, dass es eben auf Trump mehr ankommt als auf uns.
Aber welchen Beitrag könnte Europa denn dennoch dazu leisten, die Ukraine zu stärken und die Chancen auf ein Ende des Krieges zu erhöhen? Und ganz speziell, was könnte und sollte gerade Deutschland tun?
Wir könnten viel tun, beispielsweise beim Geld. Die ukrainische Rüstungsindustrie ist sehr leistungsfähig. Aber sie ist unterausgelastet. Ihr fehlt Geld. Ich hatte ja schon im Juni vorgeschlagen, wir sollten schnell 20 Milliarden Euro bereitstellen für die ukrainische Rüstungsindustrie, damit die ukrainische Regierung mehr Rüstungsgüter, mehr Waffen bei der eigenen Industrie kaufen kann. Dafür muss es natürlich gewisse Korruptionskontrollen geben. Es wäre gut, wenn Deutschland dabei voranginge, andere Länder einladen, sich daran zu beteiligen. Aber wenn Deutschland das nicht zur Bedingung machen würde. Es geht ja etwas in diese Richtung. Laut Verteidigungsminister Pistorius stellt Deutschland ja 1,9 Milliarden Euro für diesen Zweck bereits zur Verfügung. Das ist gut, aber das ist nicht genug. Insgesamt kann man sagen, bei diesem Thema ermöglichen wir der ukrainischen Rüstungsindustrie mehr zu produzieren, geht Europa wie üblich zwar in die richtige Richtung, aber zu langsam und es tut zu wenig. Zweitens, die eingefrorenen Guthaben der russischen Nationalbank. Davon liegen rund 210 Milliarden Euro in der Europäischen Union. Bisher werden nur die Zinserträge für die Ukraine genutzt. Aber man sollte dieses Geld einfach enteignen und für die Ukraine einsetzen. Zunächst für die ukrainische Rüstungsindustrie, auch für Käufe von Waffen in den USA für die Ukraine und später für den Wiederaufbau. Ja, es gibt rechtliche Bedenken. Und es gibt auch Bedenken, dass dies das Vertrauen weltweiter Anleger in den Euro untergraben könnte. Die sind natürlich ernst zu nehmen, ja. Aber in diesem besonderen Fall, Russlands Angriffskrieg gegen ein Land in Europa, würde ich diese Bedenken nicht so hoch einschätzen. Und was das Vertrauen von Anlegern in Europa betrifft, man könnte auch sagen, ein Beweis von Tatkraft könnte hier oder sogar das globale Vertrauen in Europa eher stärken als schwächen.
Holger, du hast bereits nach dem Wahlsieg von Donald Trump im November letzten Jahres eine weitere Möglichkeit erwähnt, Trump von einem Deal mit Putin zulasten der Ukraine abzuhalten. den Friedensnobelpreis. Ich habe dazu gerade auch weitere Stellungnahmen aktuell gelesen. Deshalb erinnere unsere Hörer doch einmal kurz daran, was genau hast du damit gemeint und glaubst du, dass das für Trump eine Rolle spielt?
Nun, der Friedensnobelpreis wird von Norwegen vergeben, genauer genommen von einem fünfköpfigen Komitee des norwegischen Parlaments. Norwegen ist ein europäisches NATO-Mitglied mit einer Landgrenze zu Russland. Da würde man es sicherlich nicht gerne sehen, wenn es einen Deal zwischen Trump und Putin zu Lasten der Ukraine gäbe und wenn damit Putin sich ermutigt fühlte, künftig vielleicht andere Länder ebenfalls anzugreifen, einschließlich möglicherweise ein NATO-Mitglied. Spielt das für Trump eine Rolle? Nun, Trump gilt ja als eitel. Er brüstet sich beispielsweise damit, er habe bereits 6 Kriege beendet. Da zählt er einige Konflikte mit, wo es noch keinen richtigen Frieden gibt oder wo sein Beitrag wirklich nicht entscheidend war. Aber in einem Fall, nämlich dem Abkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan, waren die USA, war Trump federführend in den letzten Monaten. Als Teil der Absprache haben die Präsidenten dieser beiden Länder, also von Armenien und Aserbaidschan, Trump für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Es wird seinen Grund haben, dass diese beiden das getan haben. Es wird seinen Grund haben, dass der eitle Trump das gerne gesehen hat. Ich denke tatsächlich, man kann ihn hier ein bisschen packen. Wir haben es ja auch wieder bei der Übertragung live der Unterhaltung zwischen Zelensky und Trump, der Pressekonferenz im Oval Office gesehen, wie sehr Trump gerne sich selbst lobt und gelobt sehen möchte. Also ich denke, das ist ein kleiner Ansatzpunkt.
Schwenken wir noch einmal zurück auf ein anderes Thema bzw. auf die Reaktion der Finanzmärkte. Die europäischen Finanzmärkte hatten nach dem Treffen in Washington insgesamt verhalten positiv reagiert. Allerdings gerieten Aktien von Rüstungsunternehmen unter Druck. War das deiner Meinung nach die angemessene Reaktion?
Zunächst einmal, ob Russland seinen Angriffskrieg in den kommenden Monaten wirklich beendet, das ist ja sehr, sehr unklar. Ich bin da eher etwas skeptisch. Entsprechend haben die Finanzmärkte ja eigentlich auch nicht sehr stark insgesamt reagiert. Und zweitens, selbst wenn der Konflikt in der Ukraine enden würde, müsste Europa trotzdem noch wesentlich mehr in seine eigene Verteidigung investieren. Denn es sieht ja nicht so aus, als würde der Konflikt mit einer Niederlage Russlands enden, sondern es geht darum, wie stark Russland nach einem Ende des Konfliktes möglicherweise wäre. Klar geworden ist in Alaska, dass nach einem Ende des Konflikts Trump ja Geschäfte mit Russland machen möchte. Amerikanische Unternehmen würden dort investieren. US-Sanktionen gegen Russland würden wahrscheinlich gelockert werden. Es besteht eine gewisse Gefahr, dass Ungarn dafür sorgt, dass auch einige europäische Sanktionen gegen Russland gelockert werden könnten. All das könnte dazu führen, dass die russische Wirtschaft stärker wird, dass Putin mehr Geld wieder einnimmt. Damit könnte er dann seine Kriegsmaschinerie noch schneller wieder aufbauen und stärken und damit eine noch größere Bedrohung für europäische Länder, für europäische NATO-Mitglieder sein. Also ich denke, dass auch nach einem Ende des Konflikts Europa noch viel, viel mehr in die eigene Verteidigung investieren muss. Darum halte ich es nicht für richtig, bei Nachrichten über einen möglichen Fortschritt hin zu einem Ende des Ukraine-Krieges dann zu sagen, oh, wir brauchen weniger Rüstungsgüter als gedacht, darum gehen die europäischen Rüstungsaktien runter. Und dass Europa jetzt dafür bezahlt, dass die USA Waffen in die Ukraine liefern, hat ja nichts damit zu tun, dass europäischen Unternehmen wichtige Aufträge entgehen. Es liegt ja vor allen Dingen daran, dass die europäische Rüstungsindustrie noch nicht in der Lage ist, all das zu produzieren, was die eigenen Streitkräfte und was die Ukraine brauchen.
Prima, dann kommen wir mit dieser Antwort und dieser Einschätzung auf die letzte Frage schon zum Ende der heutigen Folge. Und gucken nach vorn. In der kommenden Woche wollen wir schwerpunktmäßig über ein Thema sprechen, zu dem wir heute aus aktuellem Anlass nicht gekommen sind, nämlich über die Aussichten für die deutsche Konjunktur. Kommt der Aufschwung, wird die Frage sein. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.